Wir haben vorhin gesungen, blas die Posaune, dass laut es erklingt, Jesus kommt bald noch einmal. Eine Schande, dass es nur noch zwei Strophen gibt von dem Lied in dem Liederbuch. In dem alten Liederbuch, da waren es glaube ich 5 oder 6 oder 7 Strophen. Es ist schade, dass nur noch 2 in diesem übrig geblieben sind. Das ist schade. Denn dieses Lied haben schon unsere Pioniere gesungen. In der Gewissheit, Jesus kommt. Und sie haben das wirklich geglaubt. Jesus kommt bald noch einmal. Und ich habe den Eindruck, je näher weiter die Zeit geht, je näher wir der Wiederkunft kommen, desto weniger nimmt die Naherwartung zu. Eigentlich sollte ja die Naherwartung zunehmen, je näher wir dem Ende kommen. Aber irgendwie geschieht das Gegenteil. Und das ist schon erstaunlich, warum das so ist. Ich möchte mit euch an diesem Wochenende gerne darüber nachdenken, vor allen Dingen heute Abend, über die Frage, die letzte Generation, die Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Ich habe am Anfang eine Frage an euch. Wer von euch glaubt, dass Jesus wiederkommt? Da gehen die Hände ganz schnell hoch. Wer von euch glaubt, dass Jesus bald wiederkommt? Da gehen die Hände auch hoch. Ich habe eine dritte Frage. Wer von euch glaubt, dass Jesus noch zu unseren Lebzeiten wiederkommt? Ja, die Hände gehen. Die Hoffnung, ja. Ist nicht mehr ganz so sicher, ne? Dass Jesus zu unseren Lebzeiten kommt. Natürlich, die Hoffnung haben wir ja alle, ne? Dass Jesus sehr bald kommt zu unseren Lebzeiten. Die sich gemeldet haben, was macht euch so sicher? Warum glaubt ihr das, dass Jesus zu unseren Lebzeiten noch kommt? Natürlich, ich meine, kann es sein, dass wir noch irgendwo sterben an Krankheit, am Unfall oder irgendwas anderes, aber ja, oder auch normal, natürlich, genau, das ist richtig, ja. Frage, was glaubt ihr, warum glaubt ihr, dass Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommt? Prophetische Indikatoren, welche? Aha. Ja. Ja, okay. Das heißt, die Erdressourcen gehen zu Ende und auch so die Entwicklungen, die man wissen für die Endzeit, ja. Das Papsttum bekommt mehr an Macht und der neue Papst ist sehr interessant, was der für eine Rolle spielt. Seitdem er Papst geworden ist, der Franziskus, ist der Einfluss der Kirche sehr viel größer geworden, vor allen Dingen in der westlichen Welt, ja. Ja. Richtig. Genau. Das ist genau meine Frage.
Ich denke, dass das ein anderes Moment ist.
Ja, richtig. Das heißt, du meinst, dass wir die Stetsbereitschaft brauchen. Aha. Ja. Brauchen wir nicht beides? Stetsbereitschaft und Naherwartung. Denn die Stetsbereitschaft, dass wir könnten ja heute sterben, das mussten ja vor 500 Jahren die Menschen auch, oder? Und die Apostel mussten das ja auch. Und die Menschen im Alten Testament mussten das auch. So leben, dass sie jederzeit sterben könnten, um Gott zu begegnen. Aber was hat denn die Nähe der Wiederkunft zu tun überhaupt mit unserer Zeit? Dann brauchten wir die ja gar nicht, die Naherwartung, wenn wir doch jeden Tag bereit sein müssen. Ja. Ja, das stimmt, was ihr sagt, das glaube ich auch, aber das ist für mich noch kein Hinweis, dass wir die letzte Generation sind. Denn vor 100 Jahren war es ja auch schon so. Und wo du erzählt hast, vor 70 Jahren, als der Zweite Weltkrieg war, war es auch schon so. Da haben sich die Zeichen schon immer mehr gesteigert, mehr als je zuvor. Und trotzdem haben wir noch 70 Jahre, 100 Jahre weiter. Das ist für mich noch kein Zeichen, das ist ein Zeichen der Zeit, Zeichen der Endzeit, aber noch nicht, dass wir die letzte Generation sind. Das Evangelium wird gepredigt werden, richtig. Ja, aber da haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne? Das 40-10-Fenster, ja, da haben wir noch ein paar Milliarden Menschen, die noch erreicht werden müssen. Und wenn Gott nicht seinen Heiligen Geist schickt, dann werden wir noch ein bisschen brauchen dafür. Aber wir sehen schon, dass Gott wirkt, auch in diesem Fenster bei diesen Menschen, das ist richtig, ja. Aber wir sind in einer Generation, das ist richtig, wo man durch Medien, durchs Internet zum Beispiel, in kürzester Zeit die ganze Menschheit erreichen kann. Ja. Ja. Richtig. Ja. Ja, das heißt, prophetische Ketten zeigen uns das. Die Bibel zeigt uns, dass die USA nicht die letzte Weltmacht ist, sondern danach kommt noch was. Nämlich die letzte Weltregierung. Ja? Und wir sehen, wie die USA jetzt gerade zu Ende gehen mit ihrer Macht. Das ist richtig. Was letzte Woche abgelaufen ist, das hat die Welt noch nie gesehen, so etwas. Ja? Einige Stunden bevor Amerika pleite gegangen ist, haben die Politiker dort aus kleinkarierten Denken, kann man sagen, ja, haben sie sich gegenseitig blockiert und erst im letzten Moment die Einigung gefunden. Die haben mit der Zusammenbruch der Weltwirtschaft haben die gespielt, muss man sagen. Ja. Das war höchst gefährlich, was dort geschehen ist. Ja. Aber ja, natürlich. Und deswegen sage ich immer wieder, es könnte ja auch durchaus sein, dass Gott sagt, wir brauchen noch mal 10 Jahre und dann lässt das noch mal laufen. Ja. Er kann das ja künstlich am Leben erhalten. Gott hat viele Möglichkeiten, ja. Richtig?
Natürlich wissen wir nie Tatbestände. Und darum, glaube ich, geht es auch. Aber wir sehen eine Zunahme in der Globalisierung. Wir sehen die Krisen, die auf die Welt jetzt schon da sind und die Krisen zunehmen. Finanzkrise, das ist ein sehr, sehr gewichtiges Thema. Und wir dürfen nicht vergessen, die Bestimmung des Papstes. Und die Zunahme.
Richtig, ja. Und das zeigt uns, wie nah wir davor stehen. Ja. Die neue Weltordnung, die eigentlich im Begriff ist, zu entstehen.
4000 Jahre musste die Menschheit warten, bis Jesus auf diese Erde kam.
Ja.
Und dann heißt es, als die Zeit erfüllt war, sagte Gott
den Sohn. Genau.
Ich denke, das gilt auch für die Endzeit.
Richtig. Genau. Das ist interessant. Und Gott hat vorausgesagt, dass 1844 die Endzeit beginnt. Und seit 100, wie viel haben wir jetzt schon? 170 Jahre ungefähr, ja? Haben wir jetzt schon Endzeit. Wie lange dauert die Endzeit noch? Ja. Ich denke, es ist Folgendes. Wir brauchen hier eine gesunde Mitte zwischen einer übersteigerten, falsch ausgelegten Erwartung und einem ist mir egal. Jesus kann heute auch in 1000 Jahren kommen. Diese falsche Naherwartung führt mich dazu, dass ich mich der Welt gar nicht mehr zuwende. Wenn ich meine Kinder nicht zur Schule schicke oder wenn ich kein Gebäude baue, was stabil ist, was auch noch 100 Jahre halten könnte, dann ist das eine falsch verstandene Erwartung. Ellen White hat eine Erwartung gehabt, ja oder nein? Ja, natürlich. Und sie hat gesagt, wir sollten in keiner Predigt den Eindruck erwecken, dass Jesus noch lange wegbleibt. Und zu ihrer Zeit hat man viele Kapellen gebaut. Und was hat sie gesagt beim Kapellenbau? Jesus kommt sowieso bald, also könnt ihr aus Pappe bauen, ja? Nein. Hätten unsere Pioniere und die Kapellen, die wir haben, nicht stabil gebaut, dann hätten wir heute Probleme, oder? Das heißt, nahe Erwartung heißt, dass ich durchaus eine Lebensplanung habe, aber trotzdem glaube, dass Jesus bald kommt. Das eine tut das andere nicht. Andersrum gesagt, die Naherwartung darf nicht dazu führen, dass ich mich von dieser Welt verabschiede. Im Gegenteil, die Naherwartung soll dazu führen, dass die Gemeinde umso mehr sich auf das fokussiert, was vor ihr liegt. Nämlich, was liegt nämlich denn davor? Nämlich zwischen jetzt und der Wiederkunft liegen hier noch einige Ereignisse. Und die sind höchst wichtig. Und das ist übrigens auch ein Teil dessen, was wir heute Abend und auch morgen anschauen wollen, die kommenden Ereignisse. Nämlich, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird im Spätregen. Und dass das Sonntaggesetz kommen wird, dass eine Zeit der Trübsal kommen wird. Das sind alles Dinge, die wichtig sind für uns. Für uns als Gemeinde, für uns als einzelne Gläubige. Und dass wir auch mit dafür beten, uns dafür einsetzen, Gottes Werk zu beenden, den lauten Ruf zu verkündigen. Und Gottes Botschaft an die Menschen weiterzugeben. Auf der anderen Seite erleben wir immer mehr, dass je mehr die Menschen die biblische Wahrheit und die adventistische Identität aus dem Auge verlieren, desto mehr verlieren sie auch die Naherwartung aus den Augen. Und das führt dazu, dass man sich in dieser Welt so einrichtet, als ob man immer hier bleiben würde. Die großen Kirchen, die verkündigen fast gar nicht mehr das Evangelium, sondern nur noch Sozialarbeit. Und ich habe den Eindruck, dass die Eventgemeinde mit ein bisschen Abstand den Kirchen folgt. Das heißt nicht, dass wir keine Sozialarbeit machen dürfen und sollen. Wir machen auch in Mannheim starke DVG- und Gesundheitsarbeit. Aber wir müssen trotzdem das Evangelium verkündigen. Und je stärker unsere Naherwartung ist, desto größer ist die Dringlichkeit und desto größer ist der innere Wunsch, Jesus kommt, wir wollen ihm entgegengehen und wir wollen das tun, was er uns beauftragt. Und das bringt Erweckung. Naherwartung bringt Erweckung in die Gemeinden und das brauchen wir. Ich denke, wir brauchen nichts dringlicher in den Gemeinden als Erweckung. Und Ellen White sagt, je mehr wir Daniel und die Offenbarung studieren, desto mehr werden wir Erweckung in den Gemeinden erleben. Warum? Weil die Bücher Daniel Offenbarung uns die Prophetie vor Augen stellen und die uns die Naherwartung zeigen und die uns die Beziehung zu Jesus vertiefen, verinnerlichen und unsere Vorfreude auf Jesu Wiederkunft steigern wird. Könnte es sein, dass wir in der letzten Generation leben vor der Wiederkunft Jesu und es gibt Zeichen dafür, die wir nur nicht beachten? Ich lade euch ein, einmal einen Bibeltext aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 24, Vers 34. Matthäus Kapitel 24, Vers 34. Hier sagt Jesus in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht und auch diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Welches Geschlecht, welche Generation meint Jesus hier? Er spricht hier von den Zeichen der Zeit. Aha. Seine Generation, meinst du? Ja, richtig. Ja, okay. Was gibt es noch verschiedene andere Auslegungen von anderen? Also das habe ich auch schon gehört. Also einige sagten, die Generation, die geht zu Jesu Zeit, könnte das sein. Es gibt auch andere Ausleger. Einige Ausleger meinen, die Menschheit allgemein, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Also wenn Jesus kommt, werden noch Menschen auf der Welt leben. Einige sagen, es könnte die jüdische Nation sein. Dieses Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Und einige sagen, wie du auch richtig sagst, die letzte Generation, wenn Jesus wiederkommt, wird es erleben. Woher wissen wir jetzt, was richtig ist? Welche Auslegung von diesen Vieren? Sollen wir abstimmen? Bei Abstimmen finden wir meistens nicht die Wahrheit raus. Wie kriegt man das raus, die Wahrheit, welche Auslegung richtig ist? Wir müssen uns den Kontext anschauen, den Zusammenhang. Was sagt der Zusammenhang? Worum geht es in Matthäus 24? Es geht um zwei Dinge. Genau. Aha, richtig. Das heißt, die Zeichen auf worauf? Auf die Jesu Wiederkunft? Genau. Richtig. Ja, genau. Und zwar Jesus sagt im Vers 2, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Also er spricht von der Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Und die Jünger fragen, wann wird das sein und wann wird das Zeichen für dein Kommen sein? Das heißt, die Jünger glauben, wenn der Tempel zerstört wird, geht die Welt unter. Für sie war das eins. Und Jesus nennt jetzt Zeichen für das Ende Jerusalems, Zerstörung Jerusalems und auch gleichzeitig für die Wiederkunft. Deswegen sind die Zeichen der Zeit, haben sie bereits erfüllt, vor 70 nach Christus, im kleinen Maße dort in Palästina. Und die erfüllen sich, bevor Jesus kommt, im globalen Maße weltweit nochmal. Und das erleben wir jetzt auch. Habt ihr schon eben genannt, die Zeichen der Zeit, die sich erfüllen momentan. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schwerpunkte in diesem Kapitel, die Zerstörung Jerusalems und Jesu Wiederkunft. Und so gilt auch, wie der Bruder eben richtig gesagt hat, auch für Vers 34 gilt beides. Sowohl bezogen auf die Zerstörung Jerusalems, als auch bezogen auf die Wiederkunft Jesu. Bezogen auf die Zerstörung Jerusalems, die Frage, in welchem Jahr hat Jesus das gesagt, diese Aussage gemacht hier? Genau. Und wann ist er gekreuzigt worden? In welchem Jahr? Ja, 31. 31 ist er gekreuzigt worden. Früher 31. Ja. Und kann man von Daniel 9 her ableiten. Genau, ja, wann er da gekreuzigt wurde. Wann ist Jerusalem zerstört worden? 17. Christus. Wie viele Jahre waren dazwischen? Von 31 bis 70? No, 39 Jahre. Das heißt, Jesus sagt, bevor diese Generation zu Ende ist, bevor 40 Jahre vorbei sind, wird Jerusalem zerstört werden. Interessant. Damals war eine Generation 40 Jahre. Nicht von der Geburt bis zum Tod, sondern von 20 Jahre an, wo jemand so in den Beruf hineintrat, bis 60 ungefähr, ja, solange er wehrtüchtig war, kann man sagen, oder im Beruf gestanden hat. Das heißt, Jesus sagt, bevor eine Generation zu Ende ist, bevor 40 Jahre um sind, wird Jerusalem zerstört werden. Und genauso war es. 39 Jahre, nachdem er das sagte, war es soweit. Jesus hat genau recht gehabt. Und es gilt natürlich auch für die Wiederkunft Jesu. Es wird eine letzte Generation geben, bevor Jesus wiederkommt. Bloß die Frage ist, wann ist die? Wenn Jesus gekommen ist, dann ist es einfach zu wissen, ja, das war sie. Aber weiß man das vorher auch schon? Ja, wenn Jesus das sagt, ja, warum sagt er das dann? Bezogen auf die Wiederkunft. Und das soll unser Thema heute sein. Doch bevor wir das uns genauer anschauen, einige biblische Beispiele. Wie Gott mit seinem Volk in der Geschichte umgegangen ist, mit dem Volk Israel, denn Gott hat die wichtigen Dinge vorausgesagt. Die Sintflut zum Beispiel hat Gott vorausgesagt, dem Noah. Frage, hat Noah gewusst, dass die Sintflut in seiner Generation kommen wird? Gott hat ihm den Auftrag gegeben, die Arche zu bauen. Es hätte ja aber sein können, dass er die Arche baut und dann stirbt und dann gehen seine Söhne rein. Hätte ja auch sein können, oder? Woher hat Noah gewusst, dass die Flut in seiner Generation zu seinen Lebzeiten noch kommt? Ja, die Zeit wurde genannt. Ja, wo hat Gott wann die Zeit genannt?
Also er hat nur gesagt, dich und dein Haus.
Aha. Ja, aber es könnte sein, dass Noah vorher an alter Schwäche stirbt und dass dann nachher sein Haus reingeht, seine Kinder und seine Enkelkinder reingehen können. Das hätte ja auch sein können. Okay.
Also es gibt viele Zeichen.
Ja.
Ich glaube, Noah hat es gewusst, dass er die letzte Generation ist.
Ja. Ja, okay. Jawohl, ganz genau. Und zwar, als Gott dem Noah den Auftrag gibt, 1. Mose Kapitel 6, Vers 18, ja, als Gott dem Noah den Auftrag gibt, die Arche zu bauen, da sagt er, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, mit deinen Söhnen, deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Also über 100 Jahre bevor die Flut gekommen ist, hat Noah bereits gewusst, übrigens damals war eine Generation länger, weil die Menschen älter wurden. Die wurden damals bis zu 1000 Jahre alt. Deswegen war auch die Generation länger. Aber Gott sagt zu Noah, während deiner Generation, während deiner Lebzeit, wird die Flut kommen. Und du wirst in die Arche gehen. Ja. Zweite Frage. Hat Noah den Tag und die Stunde gewusst, wann die Flut kommt? 100 Jahre vorher nicht. Okay. Ab einem gewissen Zeitpunkt schon. Ja, wie viel vorher denn? Aha. Wo steht das? Ja, genau. Lesen wir das mal. Das ist ganz richtig. 1. Mose Kapitel 7, Verse 1 bis 4. Dort sagt Gott, als die Arche fertig war, sagt Gott zu Noah, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je 7, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdenboden. Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Wie viele Tage vorher hat Gott gesagt, wann die Flut kommt?
Eine Woche.
Das heißt, 7 Tage vorher sagt Gott, von heute an in 7 Tagen wird es regnen. Frage, warum sagt Gott ihm das? Dem Noah. Dass er sich vorbereiten konnte. Wann sollte Noah in die Arche reingehen? Wann sollte er hineingehen? Genau. Richtig, genau. Das heißt, am Anfang der 7 Tage, ja? Gott sagt zu ihm, jetzt, heute geh rein. Jetzt ist der Tag, wo du reingehst. Ja, und Noah ging da hinein. Wir wissen ja, die Tiere kamen auch alle rein. Und hat Gott selbst zugemacht, die Tür. Und wie viele Tage hat Noah in der Arche gesessen? Ganz genau. Das heißt, die Gnadentür war zu. Die drinnen konnten nicht mehr raus und die draußen konnten nicht mehr rein. Das heißt, die Gnadenzeit war vorbei. Und es hat sich nichts geändert. Und nach 7 Tagen kam erst der Regen. Das heißt, Gott hat dem Noah gesagt, erstens, damit sie sich vorbereiten, damit er reingehen sollte, aber auch, damit sie, wenn sie drinnen warten, wissen, was kommt. Stellt euch vor, Noah hätte es nicht gewusst. Und er sitzt da drinnen und wartet 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Er hat irgendwann gesagt, lieber Gott, irgendwas habe ich falsch verstanden. Wir müssen doch wieder rausgehen. Nein, Gott hat zu ihm gesagt, 7 Tage werdet ihr daran sitzen und dann erst fängt der Regen an. Die Menschen draußen haben auch gesehen, dass die Tür zuging und haben 7 Tage gewartet. Die haben sicherlich gespottet in diesen 7 Tagen, aber dann nicht mehr. Das heißt, Gott hat dem Noah lange vorher gesagt, wann die letzte Generation ist. Und kurz vorher sagt er Tag und Stunde, wann es geschieht. Eine Woche vorher, 7 Tage vorher. Gott sagt nicht nur, was kommt, Gott sagt auch, wann es kommt. Warum? Damit wir uns vorbereiten. Damit wir nicht überrascht werden. Zweites Beispiel. Der Auszug aus Ägypten. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation aus Ägypten ausziehen wird? Nein? Wirklich nicht? Ja. Dachte der Mose. Und der hat schon angefangen, ne? Den Ägypter zu erschlagen. Ne? Und das war ein Signal, sollte das sein, jetzt geht's los. Das Volk hat es nicht verstanden. Und Mose ist in die Wüste geflohen. wussten sie wirklich nicht, welche Generation ausziehen wird. Es gab da so eine Verheißung. Ja. Ja, 34 Jahre waren es nachher. Aber Gott hatte dem Abraham schon was gesagt gehabt, nämlich, was sagte denn Gott dem Abraham? Ganz genau. 1. Mose Kapitel 15, Verse 13 und 14. 1. Mose Kapitel 15, Verse 13 und 14. Dort heißt es, da sprach der Herr zu Abraham, da sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen, danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. 400 Jahre, sagt Gott. Und die Generation, die dann lebt, nach 400 Jahren, die zieht aus. Wie viel am Ende, wenn es 430 gewesen? Das heißt, 30 Jahre danach sind sie ausgezogen. Übrigens, als Mose anfing, den Ägypter zu erschlagen, wie viel Zeit war da vergangen? 390. Und Mose konnte auch rechnen und er kannte die Weissagung. Er hat gesagt, wenn wir in 10 Jahren raus sollen, dann müssen wir jetzt schon mal anfangen. Aber es ist nicht gelungen. Es war nicht Gottes Zeitrechnung. Gott sagt, 400 Jahre und dann danach die Generation. Dann waren es am Ende 430 Jahre. Das heißt, das Volk Israel wusste, welche Generation ausziehen wird. Die Generation, die nach 400 Jahren lebte, wusste, zu unseren Lebzeiten wird es gehen, werden wir ausziehen. Haben die Israeliten Tag und Stunde des Auszugs gewusst? Und 400 Jahre vorher haben sie es nicht gewusst? Haben sie es vorher, kurz vorher gewusst? Wodurch? Durch das Passa? Richtig. Wussten sie denn, dass sie da ausziehen werden? Als Gott das Passa angeordnet hat. Sie waren bereit, aber wussten sie denn, dass sie ausziehen werden? Nein, wirklich nicht. Lesen wir mal nach. 2. Mose 12. 2. Mose 12, Verse 1 bis 3. Der Herr aber redete zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, von dem an sollt ihr alle Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und dann Vers 6. Und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und Vers 12. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Und Vers 17, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Wie viele Tage vorher haben sie es gewusst? 14 Tage vorher. Gott sagt durch den Mose, heute an sollt ihr jetzt anfangen zu zählen. Jetzt ist der erste Tag des ersten Monats. Und von heute an in 10 Tagen nehmt euch ein Lamm, verwahrt es 4 Tage auf, dann mal 14 Tage. Und in der Nacht vom 14. auf den 15. Tag, das war der 14. Nisan, in der Nacht sollt ihr das Tier schlachten, an die Pfosten streichen das Blut. In der Nacht wird das Strafgericht über die Ägypter kommen und in der Nacht werdet ihr aus Ägypten ausziehen. 14 Tage vorher wussten sie, an welchem Tag sie ausziehen würden. Warum hat Gott ihnen das gesagt? Dass sie vorbereiten konnten. So ein Auszug geht nicht in 5 Minuten. Da muss man vorbereiten. Sie mussten ja all ihr Hab und Gut mitnehmen. Hatten zwar nicht allzu viel, aber trotzdem muss man zusammenpacken. Ja? Sie mussten ja auswandern. 14 Tage Zeit hatten sie. Natürlich, richtig. Deswegen, das war das erste Passafest, ja, was sie hier gefeiert haben, und das haben sie nachher jährlich jedes Jahr gefeiert. Das war hinterher ein Hinweis auf den Messias Jesus Christus, der für sie sterben sollte. Ja, richtig. Ja, das heißt, wir haben also hier das Gleiche. Gott sagt lange vorher, die letzte Generation, wann es geschieht. Und er sagt kurz vorher, 14 Tage vorher, genau Tag und Stunde, wann es passieren wird. Gott sagt nicht nur, was geschieht, er sagt auch, wann es geschieht. Und warum? Damit sie vorbereitet sind. Das nächste Beispiel. Der Einzug ins Land Kanaan. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation in Kanaan einziehen wird? Ja. Ja, genau. Eigentlich hätten sie einziehen können, aber sie wollten selber nicht. Als die 40 Kundschafter, als die 12 Kundschafter ausgesandt waren, ja, und sie zurückkamen, hätten sie reingehen können. Ja, lesen wir mal. 4. Mose 14. 4. Mose 14, Vers 29 bis 34. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen, alle, die ihr gezielt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen und das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf das ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Sie wussten genau, die 20 und drüber sind, würden alle sterben und die 20 und drunter würden einziehen. Wann? 40 Jahre später. Eine Generation, 40 Jahre. Die nächste Generation wird einziehen. Das heißt, sie wussten, in 40 Jahren werden wir in das Land hineingehen. Das war übrigens eine unglaublich schwierige Geschichte. Stellt euch vor, sie ziehen zurück, kehren um in die Wüste und wissen genau, es werden wir 40 Jahre durch die Wüste wandern und hier in der Wüste sterben. Furchtbar. Und sie hatten das Land vor Augen. Ja. Übrigens, es ging in unserer Adventgeschichte genauso. Ellen White hat hier eine Parallele gezogen. Auch damals, vor ungefähr 110 Jahren, waren die Umstände alle bereit. Der Spätregen begann zu fallen. Es gab bereits Sonntagsgesetze in den USA. Adventisten waren im Gefängnis. Verfolgung begann schon. Und Ellen White sagt, Jesus hätte wiederkommen können. Aber die Gemeinde war nicht bereit. Sie haben nicht den lauten Ruf verkündigt. Und das Ganze wurde verschoben. So wie auch die an Landeinnahme verschoben worden ist. Und ich glaube, wir kommen allmählich zu dem Punkt, wo wir wieder an diese Stelle kommen. Wie sie wieder an den Jordan gekommen sind später und wieder ihren Glauben prüfen mussten. Ihren Glauben beweisen mussten, dass sie Gott vertrauen, das Land einzunehmen. 40 Jahre, eine Generation. Haben sie gewusst, an welchem Tag sie einziehen werden? In Kanaan. Es war keiner mehr Nein zu sagen, ne? Woher haben sie gewusst, an welchem Tag sie in Kanaan einziehen werden? Wann sind sie eingezogen? Wann haben sie ihren Fuß auf das Land, verheißene Land gesetzt? Ja, nachdem Mose gestorben war, als Josua, der neue Führer, da war. Und in welchem Moment war das? Was war die Grenze zum verheißenen Land? Der Jordan. Genau. Und da lesen wir Josua 1, Vers 11. Josua 1, Vers 11. Dort heißt es, geht durch das Lager und sprecht, schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, auf das ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Wie viele Tage vorher wussten Sie, wann Sie hinübergehen? 3 Tage vorher. Und warum sagt Gott Ihnen 3 Tage vorher? Sie vorbereiten. Er sagt, schafft euch Vorrat. Ja? Nehmt euch eure Brote mit, ja, dass ihr Verpflegung habt. Vorbereitung. Und er sagt, nicht nur über den Jordan gehen, sondern auch, dass ihr das Land einnehmt. Das heißt, in dem Moment, wo sie über den Jordan gegangen sind, haben sie das Land eingenommen, haben sie ihren Fuß auf das Land, das verheißene Land, gesetzt. Ja. Und sie sollten auch noch, lesen wir in Josua 3 nachher, sich heiligen, sich vorbereiten, sich geistlich vorbereiten. Das werden wir morgen in der Predigt drüber sprechen, was das bedeutet. Vorbereitung. Vorbereitung auf das, was vor uns liegt, die Gott uns vorbereiten möchte. Also Gott hat wieder gezeigt, 40 Jahre vorher, welche Generation das ist, die letzte Generation ist. Und 3 Tage vorher sagt er, genau Tag und Stunde, wann es geschieht. Gott sagt nicht nur, was geschieht, er sagt auch, wann es geschieht. Gerade bei den großen Ereignissen. Sintflut, Auszug aus Ägypten, Einzug ins Land Kanaan, Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation die Zerstörung Jerusalems erleben wird? Es gab schon über 100 Jahre vorher Propheten, die haben gesagt, es kommt. Das hat noch lange hingedauert, hat sich lange hingezogen. Und viele sagten, das kommt doch nie. Schon seit über 100 Jahren predigen die Propheten, aber es kommt doch nicht. Was war der Endzeitprophet für Sie? Ja, das war jetzt durch die bei den Römern. Ich meine jetzt durch die Babylonier. Als Israel durch die Babylonier zerstört worden ist, Jerusalem. Was war damals der Endzeitprophet? Jeremia. Genau, Jeremia. Und Jeremia sagt in Jeremia 16, Vers 9, Jesaja lebte über 100 Jahre vor der Zerstörung, hat sie aber schon angekündigt. Und Jeremia lebte während der Zerstörung. Und es heißt hier, darum so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will an diesem Ort vor euren Augen und zu euren Lebzeiten ein Ende machen, dem Jubel der Freude und Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut. Jeremia sagt, zu euren Lebzeiten wird es geschehen. In unserer Generation, sagt er, wird es geschehen. Das heißt, auch hier sagt Gott wieder voraus, genau wie lange es danach gedauert hat, von diesem Moment an wissen wir nicht. Es steht keine Zeitangabe dabei, wann das gesagt wurde. Tag und Stunde habe ich hier nicht gefunden, sind hier nicht überliefert. Vielleicht hat Gott es auch gesagt, in irgendeiner Form, ist hier nicht überliefert worden. Und natürlich Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Und da haben wir bereits drüber gesprochen, dass Jesus bereits gesagt hat, Matthäus 24, 39 Jahre vorher, diese Generation wird nicht vergehen, bis Jerusalem zerstört wird. Und genau so war es. Bevor 40 Jahre um waren, wurde Jerusalem zerstört durch die Römer. Andere Frage, haben die Einwohner Jerusalems ein Fluchtzeichen gehabt? Was für ein Fluchtzeichen? Warum hat er das Fluchtzeichen gegeben? Was war der Zweck? Richtig, er wollte sie retten. Er wollte ihnen helfen. Natürlich. Wir lesen einmal Matthäus 24, Vers 15 bis 18. Matthäus 24, Vers 15 bis 18. Und übrigens auch das ist jetzt auf beides bezogen, auf die Zerstörung Jerusalems und auf die Wiederkunft Jesu. Hat eine doppelte Auslegung, doppelte Erfüllung. Matthäus 24, 15 bis 18. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden zu jener Zeit. Das heißt, hier hat Jesus vorausgesagt, dass sie fliehen sollen, wenn das Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte steht. Und das gibt es in einer doppelten Ausführung. Einmal für die Zeit Jerusalems und für die Endzeit. Was ist das für die Zeit Jerusalems? Da müssen wir nicht lange im Daniel suchen, nämlich das haben wir in Lukas 21 selbst die Erfüllung, die Erklärung dazu. In Lukas 21 finden wir nämlich folgende Aussage. Lukas 21 ist das Parallelkapitel zu Matthäus 24. Und dort finden wir die Aussage, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Das heißt, das Gräuel der Verwüstung war für sie damals, dass Jerusalem von einem Heer belagert war. Und so war es ja auch 68 nach Christus, haben die Römer bereits Jerusalem umlagert, sind wieder abgezogen, die Christen sind geflohen aufgrund des Wortes Jesu. Titus kam dann zurück, einige Zeit später, und hat dann 70 nach Christus die Stadt zerstört. Und kein Christ ist umgekommen, weil sie auf Jesu Wort gehört haben. Jesus sagte es, damit sein Volk beschützt ist. Jerusalem wird belagert. Das war das Fluchtzeichen. Das heißt, wir sehen, Gott hat auch hier lange Zeit vorher die letzte Generation vorausgesagt. Gott hat ein Fluchtzeichen genannt, beziehungsweise bei anderen Gelegenheiten Tag und Stunde genannt. Ja, das ist richtig. Die Juden glaubten, der Abzug der Römer sei ein Zeichen der Schwäche und jetzt hätte Gott sie befreit und jetzt würden sie endlich in Frieden leben. Jetzt würden sie endlich groß werden. Aber es war natürlich ein Trugschluss. Die Christen wussten, es ist nicht so. Die Stadt wird zerstört. Und von daher war Jesu Voraussage doch richtig. Wir sehen also, Gott hat immer zwei Zeitangaben vorausgesagt. Lange vorher die letzte Generation. Und kurz vorher Tag und Stunde, wann es geschieht. Und ich frage mich, könnte es sein, wenn es Gott bei all diesen Ereignissen immer wieder so gemacht hat, dass er bei der Wiederkunft Jesu auch uns diese drei Dinge zeigt? Erstens die letzte Generation, zweitens ein Fluchtzeichen und drittens Tag und Stunde. Nun, heute Abend werde ich euch Tag und Stunde nicht sagen können. Aber wir werden uns das jetzt mal anschauen, diese drei Dinge. Was Gott in Bezug auf die Endzeit mit diesen drei Dingen uns sagen möchte. Zum Ersten, letzte Generation. Ob wir sie heute sind oder nicht heute noch nicht sind, das ist schwierig zu sagen. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, den wir, denke ich, noch viel gründlicher studieren müssten, wo noch eine Menge drinsteckt für die Endzeit, nämlich in Daniel 2. Ihr kennt Daniel 2, das Standbild. Kopf aus Gold, Silber aus Arm, die Arme aus Silber, die Hüfte aus Kupfer, die Beine aus Eisen, die Füße aus Eisen und Ton gemischt. Und da kommt der Stein herunter. Und das ganze, die ganze Weltgeschichte ist damit gemeint, Babylon mit den Persien, Griechenland, Rom und Eisen und Ton, die geteilten Reiche. Das wollen wir nicht alles wiederholen. Das kennt ihr. Ich möchte mit euch nur den letzten Teil anschauen. Die Füße und Zehen. Schlagt einmal auf, Daniel 2, Verse 41 bis 44. Daniel Kapitel 2, Verse 41 bis 44. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte daran bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten, im Grundtext durch Bündnisse miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Hier haben wir Eisen und Ton bei den Füßen und Zehen. Wir haben vorher vier Metalle gehabt. Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Normalerweise würden wir ein fünftes Metall erwarten, aber kommt nicht. Eisen bleibt und dazu kommt der Ton. Frage, was bedeutet der Ton, der hier dazukommt? Da steht übrigens im Grundtext, steht hier Töpferton. Wenn man eine Elbefelde hat, da kann man das nachlesen, da steht das noch genauer drin. Töpferton steht hier. Wenn wir Symbole in der Bibel haben, in der Prophetie, wie kriegen wir die Symbole gelöst? Woher wissen wir, was sie zu bedeuten haben? Genau. Richtig, das heißt, das Prinzip Sola Scriptura, die Bibel legt sich selber aus, Sie müssen irgendwo einen Bibeltext finden, der genau dieses Symbol erklärt, auslegt. Und wenn jemand euch Prophetie auslegt und da hat kein Bibeltext für eine Symbolerklärung, dann glaubt es nicht. Das wird falsch sein. Ich habe schon viele gute Auslegungen gehört, die wirklich gut klangen. Aber ich glaube sie trotzdem nicht. Wenn man keinen Bibeltext hat, wo der Beweistext ist. Ja, okay, wir müssen also einen Beweistext haben. Wo steht ein Text, wo das Wort Ton, Töpferton erklärt wird, was die Bedeutung ist? Da finden wir das Wort in Jeremia 18, Vers 6. Schlag mal auf, Jeremia 18, Vers 6. Es gibt noch einige andere Textstellen, aber ich denke, der reicht schon aus. Jeremia 18, Vers 6. Hier sagt Gott durch den Propheten Jeremia, Jeremia 18, Vers 6, kann ich denn nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr, siehe wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Wer ist der Töpfer? Gott. Wer ist der Ton? Sein Volk. Ja, das Volk Israel, Gottes Volk. Es geht hier also um Gottes Volk, Gottes Gemeinde, Gottes Kirche. Um die religiöse Seite. Die Metalle waren alle staatliche Gebilde, staatliche Mächte. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom waren Staaten. Und der Ton ist was Neues, was kommt, nämlich Religion. Und so war es ja auch, dass nach dem Römischen Reich auf der Weltbühne was entstand, was kam? Das Papsttum. Ja, und das Papsttum hat hier mit den Königen der Welt um die Vormachtstellung gerungen. Mal waren die Staaten stärker, mal war der Papst stärker. Und so finden wir genau das hier beschrieben in Daniel 2. Eisen und Ton, Staaten und Kirche, die sich hier miteinander um die Vormacht im Mittelalter drängen. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Und zwar Eisen, Metall, bei den Füßen jetzt. Gehen wir wieder zurück zu Daniel 2. Ist die weltliche Macht und der Ton religiöse Macht, die Kirche. Auch Ellen White übrigens hat diese Auslegung favorisiert. Sie sagt in ABC, Band 4, Seite 1168, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigem Ton vermengt war. Diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Also sie sagt ganz klar, Eisen und Ton bedeutet Kirche und Staat. Ja. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Daniel 2, wir haben hier vier Verse, wo es um die Füße und Zehen geht. Übrigens, die Füße und Zehen haben genauso viel Platz, wie all die vier Reiche vorher zusammengenommen. Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Die vier sind vier Verse und dann haben wir bei dem fünften auch wieder vier Verse. Das heißt, der Schwerpunkt von Daniel 2 liegt eindeutig bei den Füßen und Zehen. Und wir sind oftmals sehr ausführlich dabei, Babylon und Medo-Persien und Griechenland und Rom zu erklären und dann kommen wir zu den Füßen und Zehen und sagen wir das Europa und dann sind wir schon fertig und dann gehen wir zum Stein über. Aber hier steckt eine ganze Menge drin an Informationen für unsere heutige Zeit. Wollen wir es ein bisschen genauer mal anschauen. Und zwar, ich habe hier die vier Verse mal aufgeführt, 41, 42, 43 und 44. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Körperteile hier erwähnt werden, welches Material erwähnt wird, die Bedeutung von Material und die Beschreibung des Verses. Also Vers 41, welche Körperteile haben wir? Füße und Zehen, jawohl. Vers 42. Was steht da? Die Zehen? Da steht nur noch die Zehen. Nämlich die Zehen an seinen Füßen steht da, oder? Wo sind denn die Zehen sonst als an den Füßen? Es ist Folgendes. Warum steht hier die Zehen an seinen Füßen? Das Wort für Finger und Zehen ist im Hebräischen das gleiche Wort. Und das hier sind die Finger an der Hand und das sind die Finger am Fuß. Es gibt auch einige Sprachen heute, wo das noch so ist. Ja? Rumänisch, genau. Da hat man auch die Finger an der Hand und die Finger am Fuß. Ja? Damit man weiß, das sind die Finger am Fuß, steht da extra dabei, die Zehen an den Füßen. Und da im Deutschen das aber die Zehen aber schon eindeutig sind, ist das im Deutschen doppelt gemoppelt. Ja? Eigentlich müsste man im Deutschen nur übersetzen, die Zehen. Ja? Aber hier steht eben die Zehen an seinen Füßen. Also nur noch Zehen. Wir gehen also von den Füßen zu den Zehen über, in Vers 42. Vers 43, welche Körperteile? Vers 43, welche Körperteile werden erwähnt? Eisen und Ton sind Materialien. Das ist kein Körperteil. Das ist eine Auslegung. Ja, also wenn keine neuen erwähnt werden, wird gar nichts mehr erwähnt. Und wenn nichts Neues erwähnt wird, dann kann man davon ausgehen, dass die alten bleiben. Ja, also Zehen in Klammern. Ja, und Vers 44 das gleiche, die zehn Könige in Klammern. Keine neuen erwähnt. Material. Vers 1, übrigens, hier haben wir jetzt einen Wechsel von den Füßen zu den Zehen. Das heißt, wir haben keine Beschreibung des Reiches in einem Bogen, sondern wir haben eine zeitliche Dynamik innerhalb des Reiches. Genau wie wir vom Kopf zur Schulter, zu den Armen und dann zum Bauch und dann zu den Beinen wandern, so wandern wir auch innerhalb dieses Reiches von den Füßen zu den Zehen weiter. Es geht also zeitlich weiter innerhalb des Reiches. Material, Vers 41, was steht hier? Genau, also Eisen und Ton, Vers 42. Auch Eisen und Ton, Vers 43. Auch Eisen und Ton. Vers 44 steht nur noch diese Könige, die Eisen- und Tonkönige, habe ich in Klammern geschrieben. Also da ist es ziemlich gleich alles. Ja? Die Bedeutung, haben wir auch eben gesagt, Eisen und Ton ist Staat und Kirche. Jetzt kommt aber der Unterschied. Jeder Vers hat eine andere Beschreibung. Fangen wir von Vers 41 an. Was wird hier über den Vers gesagt? In dem Vers gesagt, über dieses Reich. Das ist Vers 42. Zerteilt. Vers 41 sagt, es ist zerteilt. Gespalten steht eigentlich im Grundtext. Genau. Jetzt ist eine große Frage, eine ganz wichtige Frage. Bezieht sich diese Beschreibung, das Zerteiltsein, auf die Körperteile, Füße und Zehen, oder bezieht sich die Zerteilung auf das Material, Eisen und Ton? Ist es zerteilt in zehn Zehen? Ist es zerteilt in den rechten und linken Fuß? Oder ist es zerteilt in Eisen und Ton? Aha, okay, richtig. Ich würde mal es eher andersrum machen, dass wir nicht Ellen White benutzen, wie wir es auslegen, sondern dass wir erst den Bibeltext anschauen und dann Ellen White als Bestätigung dazu nehmen. Ja? Das ist für mich immer der bessere Weg. Und da finde ich immer, dass es Ellen White am Ende doch richtig getroffen hat. Das ist, ja? Aber wenn man den Text anschaut, ist es eindeutig so, der Text sagt, weil es teils von Eisen und teils von Ton ist, ist es gespalten. Und wenn ich etwas spalte, wie viele Teile habe ich dann? Zwei. Genau zwei. Denn gespalten heißt, dass man dann zwei Teile hat. Vorher hat man einen Teil, da hat man zwei Teile. Ja? Sonst ist es zerteilt und dann ist es nicht mehr gespalten, sondern dann wäre es, wenn ich drei, vier, fünf Teile hätte, dann wäre es zerteilt und nicht mehr gespalten. Ja, gespalten ist immer in zwei Teile gespalten. Wenn ich eine Axt habe und ein Stück Holz spalte, dann habe ich zwei Teile hinterher. Ja? Das heißt, dass die Zerteilung bezieht sich vom Text her nicht auf die Körperteile. Es sagt nicht, wir haben jetzt eine Zerteilung in die zehn Zehen, auch nicht in den rechten und linken Fuß, sondern eine Zerteilung in Eisen und Ton, das Material. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es ums Material geht, Eisen und Ton, und nicht um die Körperteile. Das heißt, es geht hier nicht um die zehn Zehen und um die in Europa, sondern es geht hier um Staat und Kirche. Und genau das ist ja auch passiert, wie es im Mittelalter gelaufen ist. Ja. Das heißt, es ist zerteilt. Gut, Vers 42. Was steht hier über das Reich, die Beschreibung? Stark und schwach. Wieder die Frage, bezieht sich stark und schwach auf die Körperteile oder aufs Material? Ist der große C stark, der kleine C schwach? Ein ganz klar auf Eisen und Ton. Warum? Weil Eisen stark und Ton schwach ist, bezieht sich das extra darauf und sagt, weil die Materialien stark und schwach sind, ist also auch das Reich teilstark und teilschwach. Also ganz klar abgeleitet von den Materialien. Ja, also hier sehen wir übrigens, hier ist das abgeleitet, die Zerteilung, die Beschreibung hier, Zerteilung in die Anzahl der Materialien. Weil wir zwei Materialien haben, haben wir zwei Reiche. Hier haben wir die Beschaffenheit der Materialien. Weil Eisen stark ist und Ton schwach ist, ist dieses Reich teilstark, teilschwach. Vers 43, was steht dort? Ja, sie werden nicht aneinander halten, aber was versuchen sie zuerst? Sich zu vermischen, genau. Hier steht im Grundtext eigentlich zusammenkleben. Wie mit Klebstoff zusammenkleben, steht hier. Durch den Samen der Menschen, durch Menschengeblüt. Wieder die Frage, bezieht sich die Vermischung auf die Körperteile oder auf das Material? Vermischt sich der rechte mit dem linken Fuß, der große mit dem kleinen Zeh? Oder versucht sich Eisen mit Ton zu vermischen? Eindeutig vom Text her Eisen und Ton. Es geht also in dem ganzen Bild hier ständig nur ums Material, Eisen und Ton. Und nicht um die Körperteile. Die Körperteile zeigen nur, dass wir hier zeitlich weitergehen. Aber die Auslegung, die Vermischung ist auf Eisen und Ton bezogen und damit auf Kirche und Staat. Also das sagt der Text, wenn man nur die Exegese macht, reine Exegese, der hat noch nichts ausgelegt. Ja. Vers 44. Genau, es wird zerstört. Was wird zerstört? Eisen und Ton wird zerstört, Staat und Kirche. Ja. Das Material bezieht sich aufs Material. Was können wir aus dieser Tabelle lernen, ableiten? Erstens, zwischen Vers 41 und 42 wechselt die Beschreibung von den Füßen zu den Zehen. Wir haben also eine zeitliche Dynamik. Es geht zeitlich weiter innerhalb des Reiches. Es geht nicht um die Körperteile, sondern um das Material, die diese Reiche symbolisieren. Und auch die Beschreibung bezieht sich nicht auf die Körperteile, sondern aufs Material. Und es geht hier eigentlich nicht um Europa und die Heiratspolitik der europäischen Königshäuser, sondern es geht hier um Eisen und Ton, Staat und Kirche. Und genau das sagt auch Ellen White. Ja, es gibt von ihr keine Auslegung, wo sie irgendwas auf Europa bezieht, in Daniel 2. Sondern sie bezieht das, haben wir eben gelesen, auf Eisen und Ton, Staat und Kirche. Und auch auf unsere heutige, jetzige Zeit. Und jetzt ist es interessant, jetzt müssen wir nämlich jetzt mal gucken, wenn wir das jetzt so auslegen, wie das hier gesagt ist, was ergibt sich denn für Konsequenzen? Und da erleben wir, dass Daniel 2 ein vollkommen fantastisches Bild für uns zeigt, was für uns heute Bedeutung hat. Nämlich, Vers 41, hier haben wir vier Zeitepochen. Vers 41 ist die Zeitepoche, wo Eisen und Ton um die Vormachtstellung kämpfen. Das einige Reich von vorher, das Römische Reich, ist zerteilt in zwei, nämlich Kirche und Staat. Und das war von 538 bis 1798. Mal war der Staat stärker, mal war die Kirche stärker. Wer war meistens stärker? Die Kirche. Und was steht im Text drin? Im Text steht, Vers 41, es wird nur etwas Eisen darin sein. Also mit anderen Worten, das Eisen, der Staat, ist weniger und der Ton, die Kirche, ist vorherrschend, ist übermäßig, ist meistens stärker. Es passt also ganz genau, was hier im Text vorausgesagt worden ist. Übrigens interessanterweise ist auch, dass der Ton sich verändert. Vers 41 wird vom Töpferton gesprochen, Vers 42 wird vom nur den Ton gesprochen, ohne weitere Bezeichnung. Und Vers 43 wird von schlammigem Ton, von weichem Ton gesprochen. Also der Ton verändert sich. Zuerst ist er hart, dann ist er normal und dann ist er weich. Warum das so ist, gucken wir uns gleich an. Vers 42. Hier steht, sie werden teils stark, teils schwach sein. Frage, wer ist stark, wer ist schwach? Eisen ist stark, Ton ist schwach. Wann ist der Staat stark geworden und die Kirche schwach geworden? Ja. Ja. Drei verschiedene Worte. Genau. So ist auch im Hebräischen auch drei verschiedene Worte für den Ton, was hier benutzt wurde. Ja. Vers 42 jetzt. Stark, schwach. Also der Das Eisen ist stark, der Ton wird schwach. Wann wurde die Kirche schwach? 1798. Das heißt, die zweite Phase, Vers 42, ist ab 1798, wo das Eisen, der Staat, stark wird und der Ton, die Kirche, schwach wird. Das ist 1798 geschehen. Vers 42 hat sich da erfüllt. Und Vers 43 haben wir wieder eine neue Zeit. Nämlich, übrigens, man könnte jetzt jede Menge noch Informationen daraus heraussammeln. Zum Beispiel, Vers 41 und 42 wird beides von dem Reich gesprochen, im Singular. Und Vers 43 wird von ihnen, sie werden, im Plural. Nämlich wer sie? Die Könige. Zweitens, 41 und 42 haben wir im Passiv. Das Reich ist so und so. Nämlich, es ist zerteilt, es ist teils stark, teils schwach. Vers 43 haben wir eine aktive Handlung. Sie werden das und das tun. Also ein vollkommen anderer Sichtwechsel, ein neues Paradigma erscheint hier, eine neue Zeitrechnung. Nämlich, es kommt eine Zeit, wo sie, nämlich die Eisen- und Tonkönige, durch Heiraten, hier steht im Grundtext Bündnisse, den Samen der Menschen, Bündnisse schließen werden, um sich zu vermischen. Wer vermischt sich, wer versucht sich zusammenzukleben? Eisen und Ton, Kirche und Staat. Und was ist das Ziel der Bündnisse? Genau, worum geht es in Daniel 2? Ja, richtig, ganz genau. Aber wie wird die tödliche Wunde heil? Und zwar, sie versuchen sich durch Bündnisse zusammenzukleben mit dem Ziel der Weltherrschaft. Denn Daniel 2 geht es ja um Weltherrschaft. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom waren Weltmächte. Das heißt, Vers 3 ist eine Vermischung, Bündnisse von Kirche und Staat mit dem Ziel einer Weltbeherrschung, einer Weltregierung. Wenn jemals zuvor irgendwann jemand die Welt beherrschen wollte, hat er immer versucht, die Welt zu erobern. Angefangen von Karl dem Großen über Napoleon und Hitler und Alexander dem Großen und wer auch immer alles. Wir haben zum ersten Mal in der Welt, in der Menschheitsgeschichte, dass man heute versucht, durch Bündnisse zwischen den Nationen und Bündnisse zwischen den Staaten und den Religionen eine Weltregierung, eine Weltherrschaft aufzurichten. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Das gab es noch nie vorher. Und genau das ist das, was in Vers 43 steht. Dass sie das versuchen werden. Frage, werden Sie das schaffen? Ja, genau. Viele sagen immer, nein, das schaffen Sie nicht. Doch, schaffen es doch. Denn hier steht, Sie werden sich zusammenkleben. Natürlich werden Sie das. Aber, ja, noch bevor der Stein kommt. Noch bevor der Stein kommt, steht hier, Sie werden nicht aneinander festhalten. Das heißt, es zerfällt wieder, bevor der Stein sogar kommt. Das haben wir übrigens in Offenbarung 17 auch beschrieben. Ja? Noch bevor Jesus wiederkommt, wird das Babylon-Bündnis zerbrechen. Und übrigens, das ist genau das Babylon-Bündnis, die Hure auf dem Tier, was genau hier beschrieben ist. Eisen und Ton, die sich hier vermischen, zusammenkleben, um die Herrschaft zu bekommen. Ja? Das heißt, dass hier eine Weltherrschaft angestrebt wird, durch Bündnisse zwischen Kirche und Politik auf globaler Ebene. Und bevor Jesus wiederkommt, wird das noch wieder zerbrechen. Aber sie werden es schaffen. Sie werden es tun. Sie werden es erreichen. Ich habe hier ein paar Zitate. Vielleicht kennt ihr das schon. Ich müsste mal ein paar neuere raussuchen, denn mittlerweile gibt es schon so viele neue Zitate. Aber genau das versuchen sie jetzt in der heutigen Zeit, während wir hier sitzen, dass sie das vorbereiten. Eine religiös-politische Weltregierung aufzurichten. Ich habe hier ein Zitat von Malachi Martin. Er war ein Interview mit ihm vor 23 Jahren, sehr interessant. Er war Mitarbeiter des Papstes, Insider, und er sagt Folgendes, ein Interview mit ihm, das Gelbe ist immer, was der Journalist fragt, und das Weiße seine Antwort. Und nun sagen Sie, dass der Papst noch eine Art Weltregierung strebt, in der Art, wie es sie noch nie gegeben hat. Seine Antwort, zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen in dem, was wir sagen. Er sucht nämlich nicht danach, sondern sagt, dass eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt und das ist die Richtung, in die die Übereinkunft unter den Nationen geht. Und deshalb sagt er, beabsichtigt er, im Mittelpunkt der Staatsverbindungen und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt werden. Man wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen wird, wie wir uns das noch nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es wird eine religiös-politische, nicht eine nationalpolitische Regierung sein. Und ich, der Papst, werde mit dem Moralgesetz und der religiösen Wahrheit da sein, die ich als Stellvertreter Christi bei den Menschen zu vertreten habe. Wie sieht es mit dem Papst in all diesen Dingen aus? Sieht er sich selbst als eine Art Moralminister? Er sieht sich jetzt selbst als das führende Licht der Moralität und der religiösen Wahrheit der Menschheit, die mit einer Weltwirtschaftsordnung konfrontiert ist. Und das wird eine Weltregierung sein, aber nicht nach der nationalistischen Art. Es ist eine neue Form, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Er will darin ein Minister der Religion sein, doch er beabsichtigt, mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, eine Art Patriarch zu sein. Und glaubt der Papst, dass er für diesen Tag bestimmt war? Ja, er glaubt, dass er der dazu bestimmte Papst ist, der der Welt diese Weltwirtschaftsordnung und Weltregierung der neuen Art eine religiös-politische Regierung bringen wird. Glauben Sie, dass wir das alles ohne einen weiteren Krieg erreichen werden? Ich glaube schon, dass wir es ohne einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg erreichen werden. Aber dass Blut fließen wird, glaube ich schon. Dass es örtlich Krieg geben wird, wie zum Beispiel am Golf, und dass Nationen ausgerottet werden. Ja. Johannes Paul II. Glaubt, dass die Veränderungen in der Geschichte der Menschheit von Gott ausgehen, im Namen der Mutter Gottes Maria. Und er glaubt, dass jetzt die Zeit für diese Veränderungen ist, bis zum Ende dieses Jahrtausends. Glauben Sie, dass die wichtigen Politiker ihn als einen Staatsmann mit Macht und Einfluss ernst nehmen? Ja, sie nehmen ihn ernst. Er hat mit ihnen gesprochen und eine Übereinkunft in den wichtigsten moralischen Punkten festgestellt. Der größte Teil seiner Arbeit geschieht im Geheimen und hat einen sehr großen Einfluss. Also bis zum Jahr 2000 wollten sie die Weltregierung aufgerichtet haben. Wir sind jetzt schon drüber. Das zeigt mir, dass nicht die Menschen den Zeitpunkt bestimmen, sondern Gott. Wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann haben wir noch Zeit. Ja, natürlich. Richtig. Dieser Malachi Martin war Jesuit von 1939 bis 1964, Berater von mehreren Päpsten, verstarb am 27.07.1999 unter mysteriösen Umständen. Als er starb, war er gerade dabei, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Wie die römisch-katholische Kirche ein Teil der neuen Weltordnung werden wird«. Das Buch ist leider nie rausgekommen. weil er vorher gestorben ist. Ja. Das heißt, wir sind mittendrin. Und dass das nicht nur so geheime Botschaften sind oder von ihm in der Interview mal gesagt worden ist, sondern hier gibt es eine Enzyklika von Benedikt XVI. Am 7.7.2009, Caritas in Veritate, Liebe in der Wahrheit. Da sagt er, um die Weltwirtschaft, das war nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, eine Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebender Ungleichgewichten vorzubeugen, ist das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität dringend nötig. Darüber hinaus muss diese Autorität von allen anerkannt sein, über wirksame Macht verfügen, um für jeden Sicherung, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Spiegel Online schrieb dazu, kurzum, es geht um nichts Geringeres als eine Weltregierung, pro bonum contra malum, für das Gute gegen das Schlechte. Das heißt, seit der Finanzkrise reden die Politiker und auch die großen Fachleute offen darüber und sagen, wir brauchen eine Weltregierung, weil die Krise und die ganzen Sachen, die ganzen Probleme der Welt nicht mehr so lösbar sind. So eine Weltregierung kommt nicht von selbst, nicht aus dem Alltag heraus, sondern Krisen bringen Veränderungen. Und kleine Krisen bringen kleine Veränderungen und große Krisen bringen große Veränderungen. Und wenn man eine riesengroße Veränderung will, eine Weltregierung, was braucht man dann? Auch eine entsprechende Weltkrise. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Krise, die wir haben, diese Schuldenkrise, die Finanzkrise, dass die nicht nur gewollt ist, sondern dass sie sogar gemacht ist. Ja. Und dass das dicke Ende noch vor uns liegt. Ja, natürlich. Ja, da wurde auch schon nachgeholfen, jede Menge. Ja? Aber ich bin sogar überzeugt, sie wollten schon die Weltwirtschaft zusammenbrechen lassen. Aber Gott hat gesagt, nein, wir brauchen noch Zeit. Wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann können die machen, was sie wollen, dann kann Gott noch in irgendeiner Form das so machen, dass es noch weitergeht. Ja. Aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Wir sehen ja, Amerikas Macht geht zu Ende. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, im Spiegel von dieser Woche stand drin, ein neues Buch ist erschienen, das muss ich mir unbedingt mal kaufen. Da war so ein zwei Kapitel aus diesem Buch, waren da abgedruckt. Da haben sie geschrieben, spätestens 2020 ist China wirtschaftlich, militärisch, politisch Weltmacht Nummer 1. Sie haben geschrieben, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist. Bis jetzt war Amerika die alleinige Supermacht und Weltmacht. Momentan sieht es ungefähr so aus, dass Amerika noch knapp über China liegt, wirtschaftlich, finanziell schon lange drunter. Auch von der Stärke her. Man hat das gesehen beim Syrien-Konflikt, ja, wie Russland jetzt hier Amerika vorgeführt hat. Also Amerika ist schon lange nicht mehr. Diejenigen sind, die in der Politik die Marschrichtung vorgeben. Deswegen haben wir auch in den letzten 5 Jahren so ein Durcheinander in der Weltpolitik, weil Amerika zu schwach ist, Führung zu übernehmen. China und Russland sind noch nicht anerkannt genug. Europa ist in sich selbst zu uneins. Und Merkel wäre eigentlich diejenige, die das Sagen hat, aber Deutschland will sich nicht in den Vordergrund schieben. Man weiß warum. Ja, und von daher ist momentan eine Art Vakuum auf der weltpolitischen Weltbühne. Merkel ist meistens so schlau, dass sie ihre Sachen doch durchkriegt, durch bilaterale Gespräche, aber nicht durch Zeigen der Macht. Deswegen ist eigentlich momentan Deutschland die Nation, die bei den G8-Treffen und so weiter meistens ihre Position durchbringt, weil sie momentan wirtschaftlich und auch politisch am einflussreichsten sind. Ja. Aber das ist nur nebenbei. Wir sehen, dass diese Dinge vor unseren Augen ablaufen. Sie sind geplant, sie sind gewollt. Und es braucht nur noch einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft und es kann durch Kleinigkeiten kommen. Stell dir vor, sie hätten sich 2 Stunden später geeinigt, am Mittwochabend in Amerika. Was wäre denn passiert? Dann wären die Aktienmärkte eingebrochen. Ja, zuerst in Japan und dann in Europa. Und sobald die Aktienmärkte anfangen zu rutschen, dann fangen die ersten Banken an, pleite zu gehen und dann bricht alles zusammen. Und dann gibt es wie so einen Teufelskreis. Und dann wäre die Weltwirtschaft, denke ich, zusammengebrochen. Der US-Dollar und dann auch alles andere hinten dran. Also mit anderen Worten, es kann durch Kleinigkeiten momentan geschehen, dass es einen Zusammenbruch der gesamten Weltwirtschaft gibt. Und dann kommt, denke ich, genau das, was hier steht. Eine religiös-politische Weltregierung. Und die Prophetie sagt nicht, Daniel 2 sagt nicht, da kommen dann irgendwie, also, oder andersrum gesagt, in der Offenbarung. Offenbarung haben wir ja die beiden Tiere, das zweite Tier aus der Erde, Amerika. Und da steht nicht, dass danach China kommt und dann nochmals 100 Jahre China Weltmacht sein wird. Steht da nirgendwo. In der Offenbarung steht, nach den USA kommt dieses religiös-politische System, diese Weltregierung. Und wenn die kommt, was geschieht dann? Vers 44. Hier steht, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. Wann wird das sein? Wenn Jesus wiederkommt. Hier wird Jesu Wiederkunft zeitlich bestimmt. Hier haben wir eine zeitliche Aussage über Jesu Wiederkunft. Nämlich hier steht, in den Tagen dieser Könige. Im Grundtext steht, nicht nur zur Zeit dieser Könige, sondern in den Tagen, in den Lebtagen dieser Könige. Mit anderen Worten, in dieser Generation. Das heißt, welcher Könige? Der Könige, in den Vers 43 durch Bündnisse eine religiös-politische Weltregierung aufrichten. Das bedeutet, spätestens, wenn die religiös-politische Weltregierung installiert ist, ist die letzte Generation angebrochen. Diese Weltregierung wird dann die letzten Ereignisse losbrechen. Sonntagsgesetz. Und da kommen all die ganzen Dinge, die hinten herankommen. Und wenn das losgeht, dann ist das so wie ein Countdown, der dann losgeht. Und was dann geschieht, das ist das Thema, was wir morgen uns anschauen werden. Die Reihenfolge der Endzeitereignisse. Was geschieht dann? Was passiert dann? Wie soll man es denn verhalten? Was sind die Hintergründe dessen? Das ist eine höchst spannende und höchst wichtige Angelegenheit. Ja, also das heißt, Gott sagt uns, die letzte Generation wird spätestens dann anfangen, wenn eine religiös-politische Weltregierung am Ende da sein wird, die dann am Ende auch das Mahlzeichen des Tieres den Menschen aufzwingen wird. So, ganz kurz noch über das Fluchtzeichen. Was ist mit dem Fluchtzeichen? Wir hatten Matthäus 24 gelesen, dass wenn das Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte steht, dass dann dass die Gläubigen in der letzten Zeit fliehen sollen. Was ist das Gräuel der Verwüstung für die Endzeit? Das finden wir in Offenbarung 13. Schlag einmal auf. Offenbarung 13, Verse 14 bis 17. Hier haben wir ein Bild des Tieres, was aufgerichtet wird und was dann Verwüstung anrichtet. Offenbarung 13, Vers 14, zweiten Teil. Es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Damit das Bild des Tieres machen und reden könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen kann oder verkaufen, wenn er nicht das Mahlzeichen des Tieres hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Dieses Bild des Tieres hat drei Kennzeichen. Erstens, es wird angebetet, eine religiöse Macht. Zweitens, es erlässt Gesetze, dass man nicht kaufen und verkaufen kann, eine politische Macht. Und drittens, es hat weltweite Macht. Hier steht, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven. Dieses Bild des Tieres ist noch zukünftig. Aber es ist genau das, was wir eben in Daniel 2 gesehen haben. Eine religiös-politische Weltregierung. Wie die heißen wird, wie die aussehen wird, weiß ich nicht. Man wird sehen, sie wird kommen. Es wird diese drei Merkmale haben. Religiös, politisch, weltweite Macht. Und dieses Bild des Tieres wird dann Gesetze erlassen, nämlich das Mahlzeichen des Tieres. Und wenn es dann dieses Mahlzeichen des Tieres erlässt, das Sonntaggesetz, dem Moment richtet es Verwüstung an unter Gottes Volk. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir auch in der Endzeit fliehen sollen. Nämlich, dass das Gräuelbild Verwüstung anrichtet. Und das passiert erst im Moment, wo das Mahlzeichen des Tieres, das Sonntaggesetz, erlassen wird. Das ist für uns dann das Signal zur Flucht. Wie und wo, das werden wir morgen drüber sprechen, wenn es ums Sonntaggesetz geht. Natürlich kann man sagen, wo soll man in Deutschland hinfliehen? Aber das werden wir uns morgen ein bisschen genauer anschauen. Entscheidend für uns ist nicht, dass wir uns jetzt schon einen Ort suchen, wo wir hingehen sollen, sondern dass Gott für uns sorgt, für die Endzeit. Das ist wie beim Elia. Als Elia zum König sagte, dass es 3,5 Jahre nicht regnen wird, war er der meistgesuchte Mann in ganz Israel. Aber Gott hat ihn versteckt. Zuerst in Bakrit und als das Wasser alle war, hat Gott zu ihm gesagt, geh zur Witwe nach Zarphat. Gott hat ihm gesagt, wo er hingehen soll. Und dadurch war er sicher. Unsere Aufgabe ist nicht für die Endzeit, dass wir für unsere Sicherheit sorgen. Das können wir gar nicht. Keine Chance. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Werk zu beenden, Gottes Botschaft zu verkündigen. Und Gottes Aufgabe ist es, für unsere Sicherheit zu sorgen. Das ist die Aufgabenverteilung für die Endzeit. Und wenn wir die so nicht tun, dann sitzen wir an der falschen Stelle und sind an der falschen Stelle aktiv. Ja? Deswegen, Gott sorgt für unsere Sicherheit und wir sorgen und setzen uns ein für Gottes Werk. Das möchte Gott, dass wir es so rumtun. Deswegen, aber wir sollen es trotzdem wissen, warum hat Gott damals gesagt, wenn Jerusalem von einem Herr belagert ist, dann flieht, damit sie geschützt sind, damit sie am Leben bleiben. Und wenn der Sonntaggesetz kommt, warum sollen wir fliehen? Weil Gott uns schützen möchte, damit wir am Leben bleiben. Meine Lieben, in der letzten Zeit, wenn die letzten Dinge geschehen, dann werden auf dieser Erde Verhältnisse sein, die wir uns nicht vorstellen können. Es wird Bürgerkrieg sein, es wird Anarchie sein, es wird die Städte werden abgeschnitten. Ja, vor allem in den USA werden die großen Städte, die werden Zufahrten blockiert. Und in den Städten wird es nur noch drunter und drüber gehen. Und deswegen sagt Ellen White uns und auch Gott, bevor das kommt, geht aus den Städten raus. Dass wenn du drin bist, kommst du nicht mehr raus und du bist drin gefangen und du hast keine Chance. Und du bist dem Mob einfach ausgeliefert. Ja, und Gott möchte für uns sorgen und schützen, dass wir und dann auch noch etwas, weil die Plagen dann auch zuerst über die Städte kommen, möchte Gott uns auch davor bewahren. Aber das sind andere Sachen, die wir uns morgen genauer anschauen. Gott möchte uns schützen, er möchte uns das Beste sagen. Dass wir das aber wissen, dass es so ist, für die letzte Zeit ein Fluchtzeichen. Frage Tag und Stunde. Ja, Gott wird uns auch Tag und Stunde sagen. Nicht Jahre vorher, nicht Monate vorher, sondern wie bei allen Zeitangaben, einige Tage vorher. Wir lesen mal Matthäus 24, 36. Dort heißt es ja, das war auch übrigens der Bibeltext, den die Gegner der Milleriten damals ihnen immer wieder gesagt haben, wo es heißt, von dem Tage aber, Matthäus 24, 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Frage, weiß Jesus heute, wann er wiederkommt? Natürlich weiß er das. Seitdem er in den Himmel gefahren ist, ist er wieder eingesetzt worden als der allwissende, allmächtige Gott. Natürlich weiß er das. Als er auf der Erde war, war er nicht allwissend. Aber seitdem er in den Himmel gefahren ist, ist er wieder allwissend. Das heißt, Jesus wusste es damals nicht, als er es sagte, aber jetzt weiß er es. Der Text sagt also nicht aus, dass niemals jemand es wissen wird, sondern der Text sagt nur, jetzt wissen wir es nicht. Jetzt weiß niemand Tag und Stunde. Übrigens noch etwas. Wenn im Griechischen steht, nicht wissen, kann man auch übersetzen mit nicht bekannt geben. Denn was man nicht bekannt gibt, weiß man nicht. Und wenn man das so übersetzt, dann steht hier nämlich, Tag und Stunde aber gibt niemand bekannt, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und der Text hat eine vollkommen neue Bedeutung. Dann sagt der Text nämlich, Tag und Stunde wird der Sohn nicht bekannt geben, werden die Engel nicht bekannt geben, sondern wird der Vater bekannt geben. Und genau das wird auch geschehen. Nämlich in Offenbarung 3, Vers 3, sagt Gott zur Gemeinde Sardes: So denke nun daran, und wie du empfangen hast und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Was sagt Jesus? Wenn du nicht wachst, komme ich wie ein Dieb. Wenn du wachst, komme ich nicht wie ein Dieb für dich. Das heißt, das Bild vom Dieb in der Nacht gilt nur für die Ungläubigen, die nicht wachen, die nicht vorbereitet sind, die keine Erwartung haben. Wenn du nicht wachst, wirst du nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Mit anderen Worten, wenn du wachst, wirst du die Stunde wissen, wann ich komme. Sagt Jesus hier ganz klar. Wenn wir wachen, werden wir die Stunde wissen. Woher? Gott, der Vater, wird sie uns verkündigen. In dem Buch Der große Kampf lesen wir Seite 640: Die Stimme Gottes schallt vom Himmel und verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi und spricht seinem Volk den ewigen Bund zu. Und das ist beschrieben einige Tage vor der Wiederkunft. Warum? Das ist die Gnadenzeit ist schon zu Ende. Die Plagen sind bereits dabei, ausgegossen zu werden. Und Gott spricht seinem Volk den Bund zu und verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft. Warum? Um sein Volk aufzumuntern, um sein Volk zu sagen, jetzt ist es soweit. Noch 2 Tage, noch 3 Tage und dann komme ich. Hart aus, wartet. Denn weil in diesem Moment man glaubt, dass alles zu Ende geht, weil sie einen Tag festgesetzt haben werden, wo alle Gläubigen umgebracht werden sollen in einem Tag. Das ist der Kampf von Harmageddon. Aber an diesem Tag wird keiner Ungläubige umkommen. Warum? Weil Gott an diesem Tag das Schicksal seiner Kinder wenden wird. Jesus wird wiederkommen in der Wolken des Himmels. Und Gottes Feinde werden umkommen. Und Gottes Kinder werden mit ihm nach Hause gehen. Es wird ein Tag des Jubels und des Sieges sein. Deswegen wird Gott diesen Moment, wo man außen hin glaubt, es ist alles aus, es ist alles verloren, seinen Kindern sagen, noch 3 Tage, dann komme ich. Wartet, hart aus. Dann seid ihr gerettet. Dann bin ich da. Welche Zusicherung, welchen Trost gibt Gott uns dadurch? Gott sagt uns das, damit wir vorbereitet sind. Auch jetzt schon. Gott zeigt uns auch für die Wiederkunft Jesu, die letzte Generation, spätestens wenn die religiös-politische Weltregierung da ist. Zweitens ein Fluchtzeichen, das Sonntaggesetz. Und drittens Tag und Stunde, sagt er uns, ganz am Ende. Bilder vom Reich Gottes. Wir können unmöglich bereit sein für die Ankunft des Herrn, wenn wir erst aufgewacht durch den Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, unsere leeren Lampen ergreifen, um sie füllen zu lassen. Meine Lieben, wer seine Vorbereitung aufschiebt, wird am Ende zu spät kommen. Die törichten Jungfrauen glaubten, es wird noch Zeit sein. Aber als sie aufwachten, merkten sie, es ist zu spät. Heute ist die Zeit der Vorbereitung. Heute ist die Zeit, unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Heute ist die Zeit, unsere Naherwartung auf Jesus neu auszurichten. Heute ist die Zeit, uns auf Jesu Wiederkunft vorzubereiten, unser Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Heute ist die Zeit, Entscheidungen zu treffen, manches in unserem Leben zu verändern, was vielleicht oftmals so im weltlichen Trott so eingefahren ist. Wir brauchen Erweckung. Die törichten Jungfrauen, schreibt Ellen White, symbolisieren nicht die Heuchler, sondern jene Menschen, die die Wahrheit durchaus schätzen, sich sorgen, sich sogar für sie einsetzen und auf der Seite derer zu finden sind, die an sie glauben. Aber sie lassen den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Sie sind nicht auf dem Felsen Jesus Christus gefallen, um ihr altes Wesen zerbrechen zu lassen. Die Menschen, die durch die törichten Jungfrauen dargestellt werden, lassen den Heiligen Geist nur an die Oberfläche. Sie kennen Gott nicht wirklich, weil sie nie über sein Wesen nachgedacht und nie mit ihm in Verbindung gestanden haben. Deshalb wissen sie auch nicht, wie sie ihm vertrauen, zu ihm aufschauen und wie sie überhaupt leben sollen. Kennst du Gott wirklich? Hast du eine enge Beziehung zu ihm? Nimmst du dir jeden Tag Zeit für die persönliche Andacht mit Jesus? Lasst uns jeden Tag mehr mit Jesus verbunden sein. jeden Tag mehr Zeit für ihn haben, jeden Tag mehr Zeit mit ihm verbringen. Jesus lädt dich ein, er liebt dich, er möchte dir helfen, eine kluge Jungfrau zu sein. Du darfst dich ihm ganz anvertrauen. Nur wenn wir uns an ihm wenden, mit ihm verbunden sind, können wir sicher durch die letzte Zeit gehen. Aus eigener Kraft haben wir keine Chance. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Wie schön wird es sein, wenn wir dann Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Wenn wir dann in die Heimat, in den Himmel gehen dürfen mit Jesus. Es wird nichts Schöneres geben. Und glaubt mir, wir waren noch nie so nah an der Wiederkunft wie heute Abend. Und wir werden mit jedem Tag der Wiederkunft näher kommen. Und ich glaube, je mehr wir Jesus lieben in unserem Herzen, desto mehr werden wir den Wunsch haben, ihn zu sehen. Denn das ist wie wenn man verlobt ist. Ich habe noch selten Verlobte gesehen, die haben gesagt, na, wenn wir heiraten, ist auch egal, ob wir morgen heiraten oder in 20 Jahren. Nein. Je größer die Liebe ist, je größer die Sehnsucht zum anderen ist, desto größer ist auch die Sehnsucht, mit dem anderen vereint zu werden. Je größer unsere Sehnsucht zu Jesus ist, unsere Liebe zu Jesus ist, desto größer auch unsere Sehnsucht, ihn zu sehen, mit ihm vereint zu werden, wenn er kommt, nach Hause zu gehen. Der Himmel liegt greifbar nah vor uns. Jesus hat Sehnsucht danach, dass wir bei ihm sind. Mehr als wir zu ihm Sehnsucht haben. Ich wünsche uns, dass unsere Sehnsucht zu seiner Wiederkunft jeden Tag zunimmt. Wir jeden Tag mehr in der Naherwartung leben. Unser Leben nach ihm ausrichten. Amen.